ARD.
Sonntag bedeutet für uns gerade immer ARD Sommerinterview. Das zweite war diesmal mit Alice Weidel von der AfD. Gleicher Ablauf wie immer, dachten wir uns bei einem Interview. Aber irgendwann war ein normales Interview, so wie wir uns das gedacht haben, gar nicht mehr so richtig möglich. Es wurde dann doch sehr, sehr laut.
Und das Problem dabei ist, bei dieser Kulisse habe ich Probleme, sie zu verstehen.
Das Sommerinterview mit Alice Weidel wurde durch laute Proteste gestört, was das für das Interview, aber auch für die Interviewmacher bedeutet hat. Darüber sprechen wir jetzt. Und natürlich geht es auch um das, was Alice Weidel gesagt hat und auch um das, worauf sie eher keine Antwort hatte. Ihr seid beim Berlin Code, ich bin Sally Kaya und vertrete im Sommer Linda Zervakis. Solange zeichnen wir immer am Montagnachmittag auf und besprechen hier die ARD Sommerinterviews. Wieder mit im Studio ist Markus Preis, Leiter des Hauptstadtstudios. Du hast ja auch das Interview mit Alice Weidel geführt. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Und ich darf auch Juli kurz begrüßen. Juli hat das Sommerinterview mit vorbereitet, ist auch unsere AfD-Expertin im Haus. Hallo Juli.
Hallo.
Ich möchte super gerne über die Inhalte des Interviews mit euch sprechen, aber bevor wir dazu kommen, kommen wir nicht drum herum, einmal auch über die Proteste zu sprechen, die das Interview ja wirklich teilweise massiv gestört haben. Ich habe das Interview ja auch als Zuschauer vor dem Fernseher nur mitverfolgt und ja, es war von Anfang an eine Geräuschkulisse da. Ich meine, das bringt auch das Setting einfach draußen so mit sich, ne? Aber so ab der Mitte des Interviews wurde es ja vor allem mit dem Gesang so super laut. War das für euch absehbar?
Also der Protest begann ja wirklich mit Beginn des Interviews. Vorher habe ich niemanden gesehen und wir hatten natürlich auch vorher gefragt, also habe ich bei der Produktion gefragt, ob irgendwelche Demonstrationen angemeldet sind oder nicht. Da war nichts angemeldet, von daher ja, kam es ziemlich überraschend.
Also das ist ja ein offener Ort an der Spree. Da gibt es immer auch Geräusche. Also ich finde, das gehört auch ein bisschen fast zum Sommerinterview dazu. Oder dass da jemand mal, keine Ahnung, eine Geige spielt oder spazieren geht oder auch mal Protestrufe. Und da stehen auch immer ein, zwei Leute irgendwie, die man ja vorher schon so sieht. Ist auch, wenn man auf dem Weg dorthin ist mit den Politikern, häufig, dass die angesprochen werden. Mal positiv, mal negativ. Das war gestern auch bei Alice Weidel der Fall. Aber in der Tat, uns war nicht klar, was dann da noch kommen würde. Und das ging dann sehr, sehr pünktlich und wie wir später dann sahen, auch sehr, sehr gezielt los.
Und es ging ja von der Lautstärke eher moderat los, würde ich sagen. Also erst war es noch so hier. Und Ziel dieser Aktion dann vor allem später, als es so super laut wurde, war ja offensichtlich das Interview mit Alice Weidel eigentlich unmöglich zu machen. Und wir haben ja hier auch im Vorfeld ganz oft die Frage bekommen, hey, warum gibt es überhaupt dieses Interview mit der AfD? Warum macht ihr das?
Also wir haben auf jeden Fall im Zuge zu diesem Interview auch besonders viel Post bekommen von Leuten, die eben genau diese Frage auch gestellt haben. Und glaube ich, gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo die AfD eben vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft worden ist, wobei ja diese Einstufung im Moment auf Eis liegt, weil die Gerichte das noch klären. Da haben wir wirklich im Vorhinein relativ viel Post bekommen. Wir machen das, weil, Markus, du kannst es wahrscheinlich noch klarer erklären.
Ja, ich denke einfach, man kann sagen, warum sind wir denn hier? Wir sind Journalisten, wir gucken auf den Politbetrieb in Berlin. Was passiert hier? Was macht die Regierung? Was passiert im Bundestag? Und es gibt viele Menschen in unserem Land, die die AfD wählen. Es gibt auch genauso viel oder noch deutlich mehr, die sie für gefährlich halten. Aber da der Mittelpunkt davon ist, dass diese Partei eine wichtige Rolle spielt. Und da gucken wir natürlich auch hin. Wir sprechen mit allen im Bundestag in fraktionsstärker vertretenen Parteien. Und ich denke, das ist für einen öffentlich-rechtlichen Sender auch nochmal anders als zum Beispiel für ein privates Medienunternehmen, was einfach privat sagen kann, ich möchte nicht mich mit dieser Partei beschäftigen. Wir werden auch von allen Gebührenzahlern finanziert und deswegen auch von den Wählern der AfD.
Juli, warum finden denn diese Interviews überhaupt draußen statt, da beim Bundestag?
Also das ist eigentlich eine gute Tradition, die wir seit 10 Jahren so haben. Also wenn ich richtig informiert bin, da war ich noch nicht hier im Hauptstadtstudio, dass diese Sommerinterviews eben draußen geführt werden auf dieser, man muss ja wirklich sagen, spektakulären Kulisse, die man da hat auf dieser Terrasse mit diesem Blick auf den Bundestag. Und das ist natürlich auch die Idee zu zeigen, wir machen diese Interviews im Herzen von Berlin, im Herzen vom Regierungsviertel.
Habt ihr dann irgendwann, als ihr dann gemerkt habt, es wird so laut, man kann sich kaum verstehen, darüber nachgedacht, dieses ganze Interview auch abzubrechen, Markus?
Ja, natürlich hat man da drüber nachgedacht, weil das auch einfach fast schon körperlicher Selbstschutz war, weil es unglaublich laut war. Es gab dann auch kurzen Einspieler, also so einen Film, der dann während des Interviews gezeigt wurde. Da habe ich kurz auch mit Alice Weidel drüber gesprochen. Und wir sind dann aber zum Ergebnis gekommen, wir machen das weiter. Und das haben wir dann auch gemacht.
Und gibt es denn jetzt schon irgendwelche Konsequenzen, die ihr dann aus dieser Situation zieht?
Ja, natürlich muss man sich überlegen, wie man das künftig nochmal macht. Also die Julia hat es vorhin gesagt, diese Terrasse, die ist so ein bisschen auch das Markenzeichen dieser Sommerinterviews geworden. Und es ist schön eigentlich, da im Herzen von Berlin so ein Interview auch mit Spitzenpolitikern führen zu können. Diese Störaktion hat dahinter jetzt natürlich ein großes Fragezeichen gesetzt. Also wir werden uns das angucken, welche Möglichkeiten haben wir noch? Vor allen Dingen mit den Sicherheitsbehörden, auch unsere eigenen Sicherheitskonzepte für Live-Sendungen nochmal angucken. Und hoffen, dass das möglich bleibt.
Ich habe nach dem Interview mich gar nicht so sehr mit den lauten Geräuschen beschäftigt, ehrlich gesagt, sondern ich habe gedacht, und das habe ich dann auch im Nachhinein gelesen, die Proteste waren ja eigentlich gegen die AfD, waren gegen Alice Weidel gerichtet. Für mein Gefühl hat ihr das ganz gut in die Karten gespielt, ehrlich gesagt, weil sie dann auf viele Dinge gar nicht antworten musste, weil sie es auch einfach nicht konzentriert konnte. Aber ich habe gedacht, hätte sie die Zeit gehabt, hätte sie auch die Ruhe gehabt, sie hätte auf manche Punkte gar keine richtige, fundierte Antwort geben können. Täuscht mich da mein Gefühl, Juli, oder kannst du das ein bisschen nachvollziehen, dass ich das gedacht habe?
Nee, das kann ich durchaus nachvollziehen. Das war sicherlich so, dass sie auf ein paar Punkte keine Antworten hatte. Bizarrerweise ist es ja tatsächlich so, dass sie in der Vergangenheit immer mal wieder den Vorwand gesagt hat, dass sie etwas nicht verstehen würde, wo es kein Tonproblem gab. Diesmal gab es nun tatsächlich ein Tonproblem, von daher war das sicherlich nicht nur Ausrede von ihrer Seite, aber in dem Fall passt es für sie vielleicht an manchen Stellen auch ganz gut zusammen.
Ich würde an dieser Stelle total gerne nochmal über zwei Punkte sprechen, die mir total wichtig sind, die nochmal aufzudröseln, weil gerade diese Antworten für eine Partei, die unbedingt mitregieren möchte, total interessant gewesen wären, zu wissen, was Alice Weidel da zu sagen hat. Und du hattest ja auch Zahlen mitgebracht, Markus. Punkt eins ist...
Also die 149 Milliarden Euro, das muss man sagen, das ist nicht nur für eine Senkung der Einkommensteuer, sondern es gibt sehr, sehr viele Dinge, die die AfD im Wahlprogramm angekündigt hat, die sie versprochen hat. Da ist eine massive Senkung der Einkommensteuer, über die Erhöhung der Freibeträge, da geht es um eine Abschaffung der Grund- und Erbschaftssteuer, um niedrige Energiepreise, 20.000 Euro Willkommensprämie für jedes neugeborene Baby mit deutschen Eltern. Also das sind Versprechen, die sehr viel Geld kosten. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat das berechnet, schon vor der Bundestagswahl. Und dann gibt es eben auch noch ein Versprechen, dass die Rente deutlich steigen soll. Und da sie so klar und pointiert vom Lügenkanzler Friedrich Merz gesprochen hat, wollten wir halt wissen, ob sie denn diese Wahlversprechen eingehalten hätte oder ob sie ihre nur nicht bricht, weil sie sie auch nicht einhalten muss.
Sie kommt dann halt immer wieder mit den gleichen Erzählungen, muss man sagen, dass sie sagte, man könnte beim Bürgergeld massiv einsparen, man könnte in diesem ganzen Sozialsystem einsparen, aber sie wird dann eigentlich immer die Antwort schuldig, wie man in so einem großen Rahmen Einsparungen machen kann, weil Markus hat das ja auch in dem Interview nochmal gesagt, also wenn man allein diese Forderung oder dieses Versprechen, was sie ihr machen wollten, dass man diese Rentenbezüge von 48% auf 70% erhöhen würde, dann, also man kann das nicht ganz genau berechnen, aber die meisten sagen, das würde zwischen 100 und 200 Milliarden allein dieses Versprechen kosten und die Gegenfinanzierung, da bleibt sie dann Antworten doch schuldig. Also sicherlich kann man da was einsparen beim Bürgergeld und im Sozialsystem, aber diese großen Einsparungen, das hat sie zumindest in diesem Sommerinterview auch nicht wieder dargelegt. Und sie sagt ja die ganze Zeit, dass sie selber keine neuen Schulden aufnehmen würden.
Ich glaube, was man gestern gesehen hat, ist einfach, wenn man es verstanden hat, das kommt ja leider dazu, aber dass die Größenordnung, selbst wenn man es komplett einspart, nicht in die Richtung gehen von dem, was da versprochen wurde. Und dann kann man trotzdem noch die Frage stellen, wie viel man denn wirklich im Bürgergeld einspart. Also die Bundesregierung ringt da ja gerade auch. Und ich glaube, es gibt vor allen Dingen auf Unionsseite auch den starken Wunsch, da zu Kürzungen zu kommen. Aber so zu tun, als ob man das komplett einstellen könnte, ist, glaube ich, schwierig, allein schon, weil es auch Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Beispiel gibt, dass man ein gewisses Existenzminimum hat. Also man kann nicht einfach die Leute mit null auf die Straße setzen. Ich wollte aber gar nicht mit dir diskutieren, wie das graduell ist. Selbst wenn man 50 Milliarden ansetzt, ist es weit, weit entfernt von dem, was im Wahlkampf versprochen wurde. Und da sie so klar sagt, Lügenkanzler, wollte ich einfach wissen, wo nimmt sie denn die ganzen Milliarden her? Und das hat man dann gesehen, fand ich, dass man nicht über 5 Milliarden Stromsteuer reden kann, wenn man 149 und dann nochmal jede Menge verspricht.
Du hast ja dann auch noch auf eine Sache angesprochen, die ganz real ist für gerade ganz viele Menschen. Ich hatte auch wieder einen Brief vom Briefkasten, die ständig steigenden Krankenversicherungsbeiträge, wie sie die stoppen würde. Was war Ihre Antwort darauf? Ich habe es nicht so richtig verstanden, muss ich sagen, was sie darauf gesagt hat.
Naja, Markus hat es ja ganz gut zusammengefasst. Eigentlich bringt sie dann im Wesentlichen die Ausländer ins Spiel, die irgendwie zu wenig in das Sozialsystem einzahlen würden, beziehungsweise die Bürgergeldempfänger. Wir hatten im Vorhinein uns nochmal mit dem Krankenkassenverband gesprochen. Die sagen, ja natürlich, wenn man das Bürgergeld aus diesen Krankenkassen rausnehmen würde, dann würde man 10 Milliarden einsparen, aber das würde nicht das strukturelle Problem lösen. Und da ist sie auch einer Antwort einfach schuldig geblieben, wie man darüber hinaus Einsparungen machen kann. Also sie hat da keine wirklichen Konzepte vorgelegt.
Was wäre denn ein Konzept? Was wäre denn eine gute Antwort für Einsparungen gewesen, Markus?
Also erstmal, was man gesehen hat, das Bürgergeld wurde vorne schon mal genutzt, um die Steuerersparnisse zu finanzieren und hinten dann aber auch nochmal um die Krankenversicherungsbeiträge zu senken. Also das, immer ist es das Bürgergeld. Man bereitet sich ja dann auch darauf vor und überlegt selber, was wären denn realistische Antworten? Und wenn man dann eben mal in die Recherche geht, dann sieht man, und das ist eine politische Frage, ob man das machen will, große Einsparposten wären halt zum Beispiel Kürzungen bei den Krankenhäusern. Da gibt es auch die Krankenhausreform, die schon in der Mache ist. Das ist aber heikel, weil dann eben Krankenhäuser auch lokal schließen. Das muss man halt auch politisch dann vertreten. Das hatte ich sie konkret gefragt, das möchte sie nicht. Das hat auch sicher was damit zu tun, dass die AfD zum Beispiel in den neuen Bundesländern im Osten unseres Landes stark ist, wo eben die Fläche ein bisschen weiter ist. Und wenn dann Krankenhäuser schließen, dann tut das wirklich auch den Bewohnern, den Menschen dort weh. Und deswegen wollte sie das natürlich nicht sagen. Ein anderer Punkt wäre, einfach rein arithmetisch, die Ärztegehälter sind sehr oder steigen stärker als die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sehr viel Geld geht für Arzneimittel drauf. Da gibt es auch Regelungen, die man ändern könnte zum Nachteil der Pharmaindustrie. Das wäre zum Beispiel auch aus Sicht von Experten etwas, da ist Geld drin. Und ein letzter Punkt wäre mehr ein Hausarztmodell, also dass nicht jeder sofort versucht, zu einem Facharzt zu gehen. Auch damit könnte man Geld einsparen. Also man bereitet sich schon vor, guckt, was sind realistische Antworten, aber von denen wurde jetzt keine von ihr genannt. Wie gesagt, auch die Experten sagen, die Kosten, die Gesundheitskosten für die Bürgergeldempfänger rauszunehmen, wäre für die Systematik auch gut. Das habe ich ihr auch durchaus zugestanden, dass das ein Punkt ist. Aber das ist eben, wie Juli auch gerade sagte, nichts, was die kompletten Probleme dieses Systems ändert. Ich nenne zum Schluss noch eine Zahl. Das Bürgergeld, das sind 10 Milliarden Euro. Die Gesamtausgaben der gesetzlichen Krankenkasse pro Jahr sind ungefähr 320 Milliarden Euro. Also man sieht, wenn man das macht, dann hat man vielleicht ein Jahr Ruhe, aber das ändert nichts an dem Problem dort.
Juli, jetzt ging es ja im Interview auch um ein internes Strategiepapier der AfD. Was hat es damit auf sich? Weil ich habe das Gefühl, sie ist da ein bisschen der Antwort und der Frage ausgewichen.
Das ist ein Papier, ein internes Papier, was in der Fraktionsklausur vorgestellt worden ist, mit dem catchigen Titel, wie man ins Kanzleramt kommt. Wobei das natürlich erstmal sehr unrealistisch ist, weil sie ja keine Aussicht auf Koalitionspartner haben. Aber es zeigt eben, dass die AfD sich damit auseinandersetzt, wie man an Regierungsbeteiligung kommen kann. Und in diesem Papier, beziehungsweise vor allen Dingen in der PowerPoint-Präsentation, die da vorgestellt worden ist, da ist sehr plakativ, sieht man zum einen, dass man Streit säen möchte in der Koalition, dass man die Koalition spalten möchte. Da sieht man dann so ein Bild mit Friedrich Merz und Lars Klingbeil und dazwischen ist dann so ein Blitz. Ja, also sehr klar markig, man will die Koalition spalten. Dann auch auf einem anderen Slide dieser PowerPoint-Präsentation geht es darum, dass man den Kulturkampf schüren möchte zwischen links und rechts. Das hat man, glaube ich, ganz gut gesehen, auch bei der kürzlichen Diskussion um die Richterwahl, um die Kandidatin Brosius Gersdorf, wo es ja das wollen wir heute vielleicht nicht zum größeren Thema machen, aber viele Diskussionen gibt und eben auch die Frage darum im Raum steht ein bisschen, wie die AfD das mit angezettelt hat. Von daher war es relativ klar, dass sie da etwas schmallippig werden würde, weil man eben an diesem Papier doch sehr konkret sieht, dass die AfD den Kulturkampf befördern möchte.
Wir haben auch schon ausführlicher einmal über das Strategiepapier gesprochen im Berlin Code. Falls euch das interessiert, ihr da mehr wissen wollt, das ist die Folge vom 11. Juli. Da beschäftigen wir uns ausführlich damit. Jetzt noch eine Frage zum Schluss an euch beide. Eine generelle Frage. Wie bereitet man sich auf so ein Sommerinterview vor? Jetzt in dem Fall das Vergangene mit der AfD. Wie lange geht diese Vorbereitung? Ändert ihr bis zur letzten Sekunde noch eure Fragen? Wie macht ihr das, Juli?
Ja, man hat in der Regel, haben wir schon so eine Woche, wo wir uns das genauer anschauen. Man guckt natürlich, was sind die aktuellen Themen dieser Partei, was sind aber auch die aktuellen Themen in der Politik, was beschäftigt die Bürger. Deshalb eben auch die Frage nach den Krankenkassen und den Erhöhungen. Und dann wird da so peu à peu innerhalb einer Woche ein Konzept raus. Und natürlich bereitet man sich da gut vor und guckt auch, was man für gute Nachfragen stellen kann. Man möchte natürlich dann in den Situationen auch parieren können. Also das so. Und ja, man fällt an den Fragen häufig bis zur letzten Minute.
Ja, es ist wirklich etwas, was einen in der Woche dann sehr, sehr, sehr viele Stunden, und das ist, glaube ich, noch sehr vorsichtig ausgedrückt, von morgens bis abends beschäftigt. Wie geht man das an? Was ist interessant? Was sind die aktuellen Themen? Aber auch, was sind Dinge, wo man einfach so einen Widerspruch mal sieht? Wie zum Beispiel die eigenen Wahlversprechen und die scharfe Rhetorik jetzt gegenüber der Union oder auch eine Frage sich zu überlegen, wo man vielleicht mal das Gefühl hat, die wird nicht so häufig gestellt. Und ich fand zum Beispiel am Ende es recht vielsagend, dass sie doch sehr lange überlegen musste, was in Deutschland auch mal gut läuft. Also ja, das ist etwas, was einen richtig auf Trab hält bei der AfD, aber auch bei den anderen Parteien.
Wenn so viel Zeit und Mühe und Liebe und Arbeit in der Interviewvorbereitung steckt, jetzt mal ganz ehrlich, wie sehr ärgert einen das dann, wie das da gelaufen ist? Weil ihr hattet natürlich im Kopf, ihr wisst natürlich, was noch alles geplant war, was ihr alles vorbereitet hatte. Das weiß ja der Zuschauer nicht. Wie ging es euch danach so, Markus?
Ja, also das ist natürlich schon ärgerlich. Also man bereitet das lange vor, man möchte auch was erfahren. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das ist ja auch eine Partei, die jetzt im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Und einfach einen Blick darauf zu bekommen, wie Frau Weidel antwortet, wo da die Schwerpunkte gesetzt sind, wo sie gut reagieren kann und wo sie gar nicht was zu bieten hat. Das ist einfach dieses journalistische Interesse. Das ging natürlich gestern auch wirklich teilweise wirklich leider im Lärm auch unter, weil man sich wirklich schlecht verstanden hat. Aber was ich mich auch einfach nochmal gefragt habe, ist, das war ja nicht nur ein Interview, wo ein Lautsprecher daneben stand. Ich glaube, das ist schon auch ein Moment gewesen, der was sagt über die Situation gerade bei uns im Land, dass es unglaublich aufgeladen ist, dass es selbst in so eine Situation reingeht und man muss ja sehen, das war jetzt keine Wahlkampfveranstaltung von Alice Weidel, sondern es war ein journalistisches Interview, wo sie befragt wird und dass auch das in diesem Bereich, der ja eigentlich die Bannmeile hat, wo noch ein besonders geschützter Raum auch in Berlin ist, dass das da passiert, ich glaube, das sagt schon auch etwas, was in unserem Land gerade für Spannung und für Konflikte schwelen.
Das sind alles Sachen, die es in den nächsten Tagen, Wochen zu klären gilt. Danke euch, dass ihr uns den Blick auch hinter die Kulissen gegeben habt. Danke, dass wir dekodieren konnten, was Alice Weidel da gesagt hat oder auch nicht gesagt hat. Juli Kurz, danke, dass du da warst. Markus Preis, Leiter des Hauptstadtstudios, danke, dass du auch hier warst.
Danke.
Danke.
Nächste Woche gibt es zwar kein ARD-Sommerinterview, da läuft dann Tour de France. Trotzdem gibt es eine neue Folge Berlin Code wieder am Montag. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Jeden Freitag nimmt euch der Weltspiegel-Podcast mit in ein neues Land. Da gibt es dann Gespräche mit den ARD-AuslandskorrespondentInnen. Ihr bekommt Hintergründe, Zusammenhänge, immer zu einem spannenden Thema, damit ihr wisst, was die Menschen da vor Ort gerade bewegt. Ein Auslandsthema, einmal die Woche, aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Den Weltspiegel-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört.